Hallo, willkommen beim zweiten Teil unseres Vortrags Geschäftserfolg durch Software, die passt. Wir sind wieder dasselbe Team, der Gerwald Oberleitner von der Microsoft, René Weiß von der Anecon und ich, Willi Faumer von der TechTalk. In diesen zwei Teilen schauen wir uns an, agiles Vorgehensmodell am Beispiel von Scrum, wie das funktioniert. Wir spielen das an einem Projekt durch. Als Werkzeuge setzen wir dazu Visual Studio und den Team Foundation Server ein. Ein fiktives Projekt, ein Shop, bei dem man Spielzeug, Modellflugzeuge kaufen kann, haben wir jetzt schon implementiert. Das heißt, was haben wir im Teil 1 gesehen? Wir haben uns angeschaut, wie funktioniert Scrum methodisch und welche Rollen gibt es da? Begriffe wie Product Backlog, Sprint, Product Owner, Scrum Master haben wir geklärt. Wir haben uns den Begriff des Application Lifecycle Managements angeschaut. Also wie schaut der gesamte Kreis von der Planung über die Implementierung bis in den Betrieb aus, der sozusagen in so einem iterativen Projekt immer wieder durchlaufen wird. Sprint und Task Planning haben wir durchgeführt. Das heißt, wir haben uns angeschaut, wie funktioniert das, wie plane ich so einen Sprint, wie schauen User Stories aus, wie schauen Akzeptanzkriterien aus, wir haben auch Storyboarding gesehen, wie definiere ich die Details der Anforderungen für die Entwicklung, haben das dann in unseren Sprint Backlog hineingenommen, in Web Access haben wir das gesehen und haben dann auch das noch runtergebrochen auf Tasks, die implementiert werden müssen. Und dann haben wir das, der René hat das implementiert, er hat die Entwicklung durchgeführt und hat dieses eine Story, die wir definiert haben, aus dem Warenkorbentfernern implementiert. Das heißt, die Entwicklung ist abgeschlossen. Der Entwickler sagt, das ist fertig, das kann verwendet werden. Was heißt jetzt eigentlich fertig? In Scrum gibt es den Begriff der Definition of Done. Definition of Done ist etwas, wo sich das Team am Anfang des Projekts zusammensetzt und sich mal überlegt, was heißt das für uns eigentlich, etwas ist fertig. Ja, das ist immer wieder so eine Frage. Projektmanager geht zur Entwicklung, seid ihr fertig? Die sagen, ja, wir sind fertig und dann kommt man vielleicht später drauf, das eine oder andere fehlt noch. Insofern ist es gut, wenn man sich das am Anfang überlegt, was bedeutet fertig. In dem Fall haben wir eine ganz einfache Definition of Done gewählt. In komplexeren Projekten, würde ich sagen, kann das auch durchaus komplexer und mehrschichtig sein, wenn man verschiedene Testdaten kommen, die halt auch noch dazu hat. Also einmal alle Tasks sind erledigt. Ja, wir haben in dem Fall nur zwei Tasks gehabt, die sind erledigt, Frontend, Backend, Programmierung. Alle Akzeptanzkriterien sind erfüllt, wir haben die Akzeptanzkriterien definiert. Ja, wir hoffen mal, dass die erfüllt sind, aber ich glaube, was da auf jeden Fall noch fehlt, irgendjemand muss das testen, ob das tatsächlich alle Akzeptanzkriterien erfüllt sind. Ja, du hast das implementiert und gehst einmal davon aus, aber wir haben das jetzt nicht explizit durchgetestet, das ist jetzt sicher etwas, was wir uns im zweiten Teil anschauen. Code Review haben wir in der Thema nur kurz angedeutet, aber wäre jetzt was in einem normalen Projekt auf jeden Fall eine gute Sache ist, dass man sich zwei Leute anschauen, der eine, der implementiert hat, der zweite vielleicht ein erfahrener Entwickler, der schaut, ob das wirklich so gut gemacht ist und vielleicht dann noch Verbesserungsvorschläge reinbringt, sodass man über längere Zeit die Qualität hält und nicht bei einem langlaufenden Projekt dann irgendwann Probleme hat mit der Codequalität und es sehr schwer ist, neue Features hinzuzufügen. Und Unit-Tests haben wir im Teil 1 auch gesehen, du hast sogar einen Unit-Test extra für dieses Feature implementiert, der ist erfolgreich durchgelaufen, eine gute Sache. Das heißt, was uns jetzt eigentlich noch fehlt, ist das Testing. Was gibt es für Probleme beim Testing im Alltag? Leider sehr oft, dass es gar kein Testing gibt. Also vor allem, wenn man Projekte weniger agil durchführt und das Testen eigentlich ganz am Ende vom Projekt erst passiert, dann hat man oft das Problem, dass dieser Zeitraum immer enger wird, wenn die Entwicklung sich verzögert und dort fürs Testen eigentlich zu wenig Zeit bleibt und man zu wenig testet oder gar nicht testet oder vielleicht auch gar keinen expliziten Tester hat, nur die Entwicklung testet. Sehr oft ist das Test noch, wenn es passiert, sehr chaotisch. Man hat kein strukturiertes Testmanagement, man hat keine Testfälle, maximal ein paar Excel-Sheets, aber es wird eigentlich mehr oder weniger sporadisch getestet und nicht sehr methodisch. Was auch ein Problem ist, vor allem bei agilen Projekten, wenn ich wirklich diese kurzen Zyklen von wenigen Wochen habe, wo sich die Software ändert, dann habe ich das Problem, dass ich ja eigentlich in jedem Zyklus auch die alten Features, die schon früher implementiert wurden, dass ich die auch neu testen muss. Das Regressionsproblem. wenn man das jedes Mal macht, alle 2 Wochen wirklich alles neu testen, hat man einen riesen Testaufwand. Das heißt, gerade bei agilen Projekten ist es sehr wichtig, dass man sich über Testautomatisierung Gedanken macht. Was auch oft unklar ist, welche Tests braucht man überhaupt? Ja? Es gibt verschiedene Testarten, kommen wir noch dazu, für nicht funktionale Anforderungen, Performance, Skalierbarkeit, Usability, kann man sich verschiedene Möglichkeiten, die Software zu überprüfen, überlegen. Oft macht man sich dazu wenig Gedanken und beschränkt sich sehr stark nur auf die rein funktionalen Tests. Und was für die Entwickler vor allem ein Problem ist, der Klassiker ist die Nachvollziehbarkeit. Ja, ein Tester testet, meldet dann in irgendein Bug-Tracking-System ein, was er gefunden hat, und der Entwickler kann das nicht nachvollziehen. Auf seinem System funktioniert eh alles gut, oder er weiß nicht genau, was der Tester gemacht hat, und ist etwas unklar von der Kommunikation. Wie schaut es in Scrum aus, das Testen? Ich habe das jetzt ein bisschen aufgebrochen auf die 3 Rollen. Was macht der Product Owner? Der Product Owner ist eigentlich, nachdem der für das Budget verantwortlich ist, auch für das Testbudget verantwortlich. Das heißt, der muss eigentlich auch die Vorgaben machen, was sind die Ziele vom Testen, was sind die Qualitätsvorgaben. Also das kann ja von Projekt zu Projekt recht unterschiedlich sein. Also ich kenne Projekte, wo man sagt, wir wollen jetzt einmal im nächsten Release das nur auf einer Messe herzeigen, und da ist es sehr wichtig, dass wir da was Schönes zum Herzeigen haben, dass wir gute Features haben, und ob das jetzt so stabil ist, ob das von der Qualität her schon alles rund ist, ist jetzt weniger wichtig für die Messe, das machen wir dann erst in der nächsten Release. Es gibt natürlich andere Projekte, wo die Qualität sehr, sehr wichtig ist, wenn das jetzt irgendwas ist im medizinischen Bereich zum Beispiel, wo es wirklich um Menschenleben geht, hat man ganz andere Qualitätsvorgaben als jetzt bei einer reinen Verwaltungssoftware. Also das muss vom Product Owner kommen, was sind überhaupt die Qualitätsvorgaben. Er definiert die Akzeptanzkriterien. Die Akzeptanzkriterien sind eigentlich die Vorstufe zu den Testfällen. Das heißt, er definiert auch, was muss dann getestet werden oder was ist die Ausgangsstufe der Testfälle. Und am Ende des Sprints nimmt er das Produkt ab und sagt, ja, okay, Akzeptanzkriterien sind erfüllt, das passt für mich. Kann durchaus auch sein, dass es natürlich noch Feedback gibt und noch neue Ideen hat, die man dann in den Backlog eingibt, dass man sagt, okay, aber das und das wäre jetzt vielleicht auch noch nett.
Genau. Bis zum Ende des Sprints brauchen wir ja heute noch eine Zeit, weil ich habe ein sehr umfangreiches Testbudget zur Verfügung gestellt. Das ist ja fast der gesamte Teil 2 heute. Ja,
super. Der Scrum Master, also meine Rolle in diesem Projekt, das wir hier spielen, der sorgt eigentlich dafür, dass das Team effizient arbeitet. Das heißt, diese Definition of Done, die ich zuerst vorgestellt habe, auf die muss er schauen, dass die auch wirklich erfüllt wird. Wenn die nicht erfüllt wird und das Team halbfertige Sachen macht oder aufs Testen vergisst oder die Codequalität langsam schlechter wird, dann ist das was, was auf lange Sicht sicher das Team ineffizient macht, weil dann es sehr schwer ist, was zu ändern oder man Probleme hat, die Software weiterzuentwickeln oder die Architektur dann irgendwann eine Schieflage bekommt. Also das ist auch was, wo das Scrum Master sehr stark auf die Qualität achtet und auch schaut, dass das mit dem iterativen Arbeiten zusammenpasst, dass man sich vielleicht überlegt, welche Teile kann man automatisieren, um hier effizienter zu werden. Das Team selbst, ja, das will natürlich aus dem Testing vor allem nachvollziehbare Fehlermeldungen. Also das will nicht mehr diese Situation haben, was hat der Tester eigentlich gemacht. Das heißt, da ist wichtig, direkte Kommunikation, also wir haben schon den Begriff des Cross-Functional Teams gehabt. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn Entwickler und Tester einfach in einen Raum zusammensitzen und man nicht gleich für alles einen Bug-Eintrag macht, sondern einmal direkt kommuniziert, manche Sachen vielleicht sehr schnell beheben kann und erst wenn das aufwendiger ist, dann entsprechende Bug-Einträge macht. Gut, so viel ein bisschen zur Theorie, wie das in Scrum ausschaut. Der René erzählt uns jetzt noch ein bisschen über unterschiedliche Testarten, die in einem Projekt zum Einsatz kommen können.
Ganz genau. Dankeschön, Willi. Der Willi hat es in seiner Eingangsslide zum Testen schon erwähnt. Was gibt es für Testarten? Wir haben, wenn Sie bei uns waren, in der ersten Session bei der Entwicklung schon gesehen, Unit-Tests ist so der Klassiker. Quasi, es wird eine Entwicklungseinheit getestet. Darüber gibt es dann die sogenannten Komponenten- und Integrationstests. Es werden auch eigentlich entwickelt, testen nur halt nicht die kleinste mögliche Einheit, eine Klasse zum Beispiel, sondern zusammenhängende Komponenten oder große Teile des Systems sogar. Und eine Spezialform von solchen Integrationstests sind die sogenannten Coded UI-Tests. Dabei geht es eigentlich darum, Benutzereingaben wirklich zu simulieren, das heißt, dieses Mausklick simulieren, Tastatureingaben zu simulieren, und diese Tests auch automatisierbar ausführbar zu machen. Das geht ganz gut auch mit Visual Studio. Wir werden dann nachher den Testmanager sehen, das ist quasi das Tool für den Tester und die Integration mit Team Foundation Server und auch Visual Studio, um solche Coded UI Tests zu machen, ist eigentlich sehr, sehr gut in die ganze Lösung integriert. Und wie der Name schon sagt, im rechten Teil, Performance- und Last-Tests, kann für große Projekte oder auch so Webshops, wie wir sie, wie wir einen jetzt heute entwickeln, auch ganz wichtig sein, um eben gewisse Performance-Vorgaben bzw. Unter gewisser Last auch noch eine Responsiveness zu gewährleisten. Und alle diese Punkte geht hauptsächlich darum, die Implementierung zu validieren und zu überprüfen. Und wie ich es auch angedeutet habe mit dem etwas kleineren automatisiert, also die werden vorwiegend automatisiert durchgeführt und geben daher auch sehr schnell Feedback, einerseits dem Team und andererseits den einzelnen, man sieht, wie die einzelnen Komponenten funktionieren.
Ja, das ist so schön, es wäre alles zu automatisieren, aber im manuellen Tester wird man nicht ganz loswerden, oder?
Ganz genau. Ja. Da geht es dann eher dahin, Business-Anforderungen zu validieren. Das heißt, die Fachabteilung testet, eventuell ein End-User testet, ja, das sogenannte User-Acceptance-Testing, wo halt wirklich dann überprüft wird, ob die Software, die jetzt entwickelt wurde, im Einsatz von den End-Usern akzeptiert wird. Dann auf der anderen Seite die manuellen Tests. Ja, wir werden nachher dann so einen durchführen, wo wir die Testschritte einfach durchplanen, diese immer wieder durchführen können und eben nicht so ein Excel-Sheet hat, was auf irgendeinem Netzlaufwerk liegt oder irgendeine andere Verwaltung zu haben, sondern direkt mit dem Testmanager, mit dem ganzen Tooling, was im Visual Studio und im Team Foundation Server integriert ist, einheitlich arbeiten zu können. Eine Spezialform von diesen manuellen Tests sind die sogenannten explorativen Tests und der Unterschied dabei ist einfach, dass ich jetzt keine geplanten Testschritte habe, die ich irgendwo schon vorerfasst habe und immer wieder ausführe, sondern ich öffne einfach die Software, die Website, das Softwareprodukt, was jetzt getestet werden soll und spiele die einzelnen Business Cases durch und versuche dabei Fehler zu finden. Das Problem bei einem solchen Test ist normalerweise, wenn jetzt ein Fehler gefunden wird, welche Schritte wurden durchgeführt und wie übermittle ich diese Schritte so den Entwicklern, dass sie das wieder finden können. Und hier gibt es im Testmanager und dann im Testrunner eine sehr gute Möglichkeit, da hier alles aufgezeichnet wird. Es wird die Benutzereingaben aufgezeichnet und es wird, wenn man das so konfiguriert, auch ein Video aufgezeichnet, was dann den Entwickler zur Verfügung gestellt wird im Bug, der den Fehler beschreibt und der Entwickler dann einfach sich das Video auch ansehen kann, um zu sehen, was ist passiert, wie kann er den Fehler reproduzieren und hier so eine komplette Kette im Team Foundation Server abgebildet ist und so keine Information verloren geht. Ja. Einerseits der Name von dem manuellen Test gibt schon vor, diese Testarten werden eher manuell durchgeführt, das heißt wenig oder nur teilautomatisiert und hier geht es vor allem darum, die Business-Anforderungen, die Akzeptanzkriterien zu erfüllen. Gut, genug zur Theorie.
Schauen wir uns das in der Praxis an,
ganz oder? Genau. Ja, gehen wir auf meinen Laptop. Und wie vorher schon von mir erwähnt, der Testmanager, starten wir jetzt einfach mal. Ist das Tool für den Software-Tester, so wie das Visual Studio quasi das Tool für den Entwickler ist. Der Testmanager gliedert sich grob in vier Bereiche. Einerseits den Planungsbereich, das soll quasi dieses berühmte Excel-Sheet ersetzen und hier werden die Testfälle geplant, sie werden strukturiert, das werden wir nachher auch gleich machen für unsere User Story. Dann den Testbereich, hier geht es darum, die Testfälle auch wirklich durchzuführen. Und dann die Daten aufzuzeichnen, wie der Testfall ausgegangen ist. Dann gibt es noch den sogenannten Track-Bereich. Da geht es hauptsächlich darum, den Überblick zu behalten. Man kann hier Queries definieren, um die Testfälle zu suchen nach gewissen Kriterien. Man kann automatische Builds mit den Testfällen und den Test-Outputs kombinieren. Also hier geht es darum, noch weitere Links herzustellen. Und dann zu guter Letzt noch den Organize-Tab. Hier geht es darum, ein paar Konfigurationen noch vornehmen zu können, Konfigurationen, die wir nachher dann auch beim Testen sehen werden. Und es gibt sogenannte Shared Steps, das sind Testschritte, die ich in mehreren Testfällen verwenden möchte und hier kann ich sie zusammenfassen und organisieren und finden. Gut, soviel zur Übersicht. Wir sehen jetzt auf der linken Seite, wir haben schon eine gewisse Struktur vorbereitet, die ist jetzt nicht zufällig gewählt, sondern das ist eher auch aus unserer Praxis, wie man solche Testfälle organisieren kann. Die kann man absolut frei definieren. Das heißt, ich kann mir meine eigene Struktur ablegen. Wenn ich mehrere Produkte habe, möchte ich vielleicht mehrere, die Unterteilung nach diesen Produkten treffen. Wir haben es jetzt hier mal getroffen, nachdem wir unsere Tailspin-Toys-Webseite haben, in die einzelnen Releases und darunter dann noch die Sprints, um hier die Tests für die User Stories, die in dem Sprint abgelegt werden. Ja, das heißt, wir nehmen jetzt einfach einmal die User Story, das Remove Item Feature. Es gibt hier den Button Add Requirements, wenn ich den anklicke, bekomme ich eine Query, die mir User Stories zurückliefert. Und wir haben hier unseren Sprint. Und wir werden jetzt dann hier unsere User Story, die wir implementiert haben, die mit der ID 70, as a customer, I should be able to remove items from the My Shopping Cart, hier zu unserem Testplan hinzufügen. Und was wir jetzt sehen ist, dass in unserer Struktur jetzt ein neuer Ordner, eine sogenannte neue Test Suite entstanden ist, die aber automatisch mit unserer User Story verlinkt ist. Also hier wieder, wir haben eine komplett durchgängige Verlinkung der Work Items, um die Transparenz zu gewährleisten, was ist alles schon erstellt und was hängt wie zusammen. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal einen neuen Test Case anlegen, um dieses Feature zu testen. Jetzt ich klicke hier auf New. Öffnet sich quasi die gewohnte Ansicht, um ein Work-Item anzulegen. In dem Fall ist es jetzt für einen Test-Case. Und wir wollen jetzt einfach einmal testen, dass wir das Remove-Item-Feature vom Warenkorb. Wir sehen jetzt hier, das Ganze ist schon mir zugeordnet. Und auch der aktuelle Iteration, dem Sprint 2. In diesem Fenster gibt es jetzt auch einige Punkte. Einerseits die Testschritte, die wir planen möchten. Das heißt, das sind wirklich die geplanten Steps, die dann der Tester durchführen soll. Das heißt auch, es kann jemand anderer den Testfall erstellen. Es könnte zum Beispiel auch der Gerwald, das Product Owner, den Testfall erstellen und der eigentliche Test wird dann von einem Tester oder einem anderen Teammitglied einfach durchgeführt. Mhm. Man kann in der Summary einfach noch textuell beschreiben, was passieren soll. Die Tested User Stories sind dann die verknüpften User Stories, die durch diesen Testfall abgedeckt werden. Man kann auch zusätzliche Links zu anderen Work Items einführen. Man kann Attachments anhängen, um weitere Beschreibungen, Screenshots, Word-Dokumente, was auch immer diesen Testfall besser beschreibt, hinzuzufügen. Und bei der Associated Automation geht es darum, wenn ich so einen Coded UI-Test erstellt habe, kann ich auch diesen, der eigentlich im Visual Studio gewartet und erstellt wird, mit diesem Testfall verknüpfen. Gut, das heißt, wir machen jetzt einfach mal unseren Testfall, um unser Feature zu testen. Das heißt, wir öffnen einmal die Webseite, das ist der erste Schritt, ganz einfach, nämlich mit unserer URL tfs-msd2013.cloudapp.net. Dann fügen wir etwas in den Warenkorb hinzu, nämlich ein Model Plane, sagen wir mal, nämlich den Ford Coffee Flyer. Zum Warenkorb hinzufügen. Gut, eines ist ein bisschen langweilig, das heißt, wir nehmen vielleicht noch einen, als zweiten Schritt, ein Paper Plane aus der anderen Kategorie, fügen das auch hinzu. Dann nehmen wir auch den Contoso Explorer, das werden wir dann nachher gleich sehen, wenn wir das durchführen.
Also die Akzeptanzkriterien sind noch ein bisschen abstrakt und die Testfälle, da gebe ich wirklich konkret an, mit welchen Testdaten soll das durchgespielt werden.
Ganz genau, das ist die Anleitung für den Tester, was soll genau schrittweise durchgeführt werden und eventuell dann auch noch auf der rechten Seite haben wir ein erwartetes Resultat, was wir im nächsten Schritt dann ausfüllen werden. Also in dem Fall haben wir jetzt dann den Contoso Cloud Explorer entfernen. Und ich erwarte mir, dass der Ford Coffee Flyer quasi im Warenkorb überbleibt. Denn ich habe das zweite Flugzeug entfernt. Das heißt, ich habe jetzt ein erwartetes Resultat, ist, also der Ford Coffee Flyer ist weiterhin im Warenkorb.
Nur mit dem Ford Coffee Flyer.
Mhm. Ganz genau. Mhm. Und dann löschen wir den Warenkorb, also leeren ihn komplett. Das heißt, wir werden noch das letzte Flugzeug aus Warenkorb entfernen. Und erwarten uns dann, der Warenkorb ist leer. Und abschließend schließen wir den Webbrowser noch, das heißt, wir haben wirklich einen End-to-End-Testfall. Webbrowser schließen. Gut, das war schon. Das war jetzt ein Mausklick zu viel. Das heißt, ich entferne den Testschritt wieder und speichere das Ganze jetzt. Ich habe vorher schon erwähnt, dieser Testfall wird jetzt automatisch mit unserer User Story verknüpft. Das heißt, das passiert nach dem Speichern. Wenn ich jetzt hier auf Tested User Stories gehe, sehe ich, dass das mit unserer geplanten Requirement automatisch verknüpft ist. Das heißt, auch der Product Owner kann, wenn er sich die User Stories ansieht, dann sehen, wir haben schon Testfälle geplant, beziehungsweise wenn sie dann auch schon durchgeführt wurden, sieht man dann auch das Resultat damit verknüpft.
Beziehungsweise ich kann auch einen Testfortschritt sehen im Projekt, also welche Features wir schon getestet haben, welche noch getestet werden müssen. Also da gibt es noch ein sehr umfangreiches Reporting rundherum.
Ganz genau. So, jetzt haben wir eigentlich die Planung abgeschlossen und werden das Ganze jetzt dann auch durchtesten. Und damit man optisch ein bisschen auch einen Unterschied erkennen kann, ich war in der ersten Session der Entwickler und mache jetzt eigentlich Entwicklung und Testing gemeinsam, was eigentlich jetzt nicht die Empfehlung ist, sprich die Testerrolle sollte dann von jemand anderem ausgeführt werden, aber nachdem wir heute nur zu dritt sind, setze ich jetzt meinen Testerhut auf. Wir wechseln jetzt auf den Test-Tab, um diesen geplanten Testfall durchzuführen. Was man jetzt hier sieht, ist, wir haben jetzt einen Testfall geplant, haben aber zwei Einträge, die getestet werden sollen. Der Grund dafür ist der, es sind zwei Konfigurationen aktiv, nämlich einmal Windows Server 2008 und Internet Explorer 8 und einmal Windows 8 und Internet Explorer 10. Und wie man sich ganz gut vorstellen kann, können solche Plattformunterschiede für diverse Projekte doch einen Unterschied machen. Und um hier nicht die Testfälle kopieren zu müssen, kann ich einfach die Konfigurationen anlegen. Die Konfigurationen sind jetzt nicht limitiert darauf auf Betriebssystem und Browser, wie jetzt in unserem Fall, sondern sind frei definierbar und können von Ihnen für Ihr Projekt vergeben werden. Gut, wir werden jetzt Windows 8 und Internet Explorer 10 als Konfiguration auswählen und dieses testen. Und ich klicke jetzt einfach mal auf den Run-Knopf, um den sogenannten Test-Runner zu starten. Der Test-Runner ist jetzt das Tool, was meine Aktionen quasi aufzeichnen kann und so die Informationen sammelt, was ich während dem Testen durchführe. Und hier gibt es auch noch die Möglichkeit, ein sogenanntes Action Recording aufzuzeichnen, was wir jetzt auch durchführen werden. Gut, und jetzt sehe ich genau die Schritte, die wir geplant haben. Sprich, wenn jemand anderer die Test-Steps für mich vordefiniert hätte, würde ich jetzt genau angeleitet werden, was zu tun ist. Erster Schritt ist, wir öffnen den Internet Explorer mit unserer URL, ist jetzt bei mir schon eine Startseite eingestellt für die Demo heute und wir sagen, dieser Schritt hat funktioniert. Dann werde ich angeleitet, ein Model Plane hinzuzufügen, nämlich den Force Coffee Flyer. Gut, fügen wir den zum Warenkorb hinzu, hat auch funktioniert, können wir ein grünes Hackerl machen. Dann das gleiche für ein Papierflugzeug. Auch funktioniert. Und jetzt sagt mir der Testfall, was sich etwas geändert hat, nachdem ich auch jetzt ein erwartetes Resultat habe, ich soll den Contoso Cloud Explorer wieder entfernen und der Force Coffee Flyer bleibt im Warenkorb vorhanden. Und wir klicken hier und sehen, ups, das falsche Flugzeug wurde entfernt. Also irgendwas passt nicht, wir haben eigentlich einen Unit-Test dafür geschrieben, aber irgendwo muss da noch ein Bug versteckt sein. Das heißt, was ich jetzt mache, der Schritt war natürlich nicht erfolgreich. Ich sage, das passt nicht und kann hier noch einen Kommentar vergeben. Ja, nämlich, falsches Flugzeug wurde entfernt. Gut, dann als letzter Schritt, das letzte Flugzeug entfernen. Das hat wieder funktioniert. Und wir schließen den Webbrowser. Hat auch funktioniert. So, jetzt haben wir einen Fehler gefunden, jetzt wollen wir natürlich gleich einen Bug für den Entwickler erzeugen. Das heißt, ich kann hier einfach direkt aus dem Tool einen Bug erzeugen und sehe auch schon die geplanten Schritte, wie sie durchgeführt wurden, welcher Schritt nicht funktioniert hat und auch das Kommentar, was der Tester vergeben hat. Das heißt, das machen wir jetzt vielleicht noch ein bisschen größer und prägnanter, dass das der Entwickler gleich sieht, was da eigentlich der Fehler war. Ja, haben jetzt hier auch noch nicht nur die Schritte, die der Tester durchgeführt hat, sondern auch Systeminformationen von dem Laptop in dem Fall meinem Laptop, auf dem System, das durchgeführt wurde. Also es geht hier ums Betriebssystem, wie viel Arbeitsspeicher hatte der PC, welche CPU etc. Das ist, kann sehr entscheidend sein für hardware-nähere Projekte. Bei der Webseite ist das jetzt weniger spannend. Wir haben automatisch verknüpft den Test Case, bei dem das Ganze aufgetreten ist, und damit in weiterer Folge die User Story, wo das Problem bestanden hat. Können ebenfalls wie bei fast allen Work-Items noch Links und Attachments hinzufügen. Gut, jetzt müssen wir da noch einen Namen vergeben, nämlich falsches Flugzeug wurde aus Warenkorb entfernt.
Wobei das mit der Systeminfo kann auch bei Webprojekten sehr interessant sein. Also sehr oft haben wir diese Frage, mit welchem Browser wurde das getestet.
Ja, ja, es ist quasi eine Bestätigung dessen, dass auch der richtige Testfall mit der richtigen Konfiguration getestet wurde, denn das ist quasi nur ein softes Setting, was quasi vorgibt, wo das zu testen ist, aber der Tester kann davon natürlich abweichen. Nachdem ich weiß, wer das entwickelt hat, nämlich ich selber, weise ich mir diesen Bug auch gleich zu.
Dem René ohne Hut.
Dem René ohne Hut, den werden wir gleich wieder sehen, und speichern das Ganze. Gut, damit ist jetzt der Test-Run abgeschlossen, ich speichere das Ganze noch und sehe jetzt auch im Tool, dass diese Durchführung nicht funktioniert hat. Das heißt, wenn man dann da drauf schaut, kann man auch gleich sehen, welche Testfälle sind gut gegangen, bei welcher Konfiguration etc. So, jetzt haben wir eigentlich ein Problem entdeckt. Das heißt, ich lege den Hut wieder ab und öffne als Entwickler das Visual Studio, um den Bug zu beheben. Nachdem der jetzt mir schon zugeordnet ist, im Team Explorer gehe ich auf die Pending Change. Gehe ich noch nicht auf die Pending Changes, Verzeihung. Gehe auf My Work natürlich. Und sollte da jetzt meinen Bug verknüpft haben. Ja, war in der falschen Iteration. Jetzt sehe ich, dass mir dieser Bug schon zugewiesen wurde. Das heißt, ich kann direkt aus Visual Studio Bugs sehen, die laufend reinkommen, eventuell ohne das Tool zu verlassen. Ich sage jetzt quasi noch, dass ich an dem Bug arbeiten möchte, so wie ich das vorher in der ersten Session auch gemacht habe mit den Tasks, und werde das Problem jetzt beheben. Ich habe beim Testen schon kurz erwähnt, wir haben eigentlich einen Unit-Test dafür geschrieben, das heißt, im Backend kann es nicht sein, weil das haben wir getestet, und habe quasi diesen fiktiven Bug, müssen wir im Frontend suchen, das heißt in der ASP.x-Seite, in der HTML-Seite mit C-Sharp-Code, und muss hier nur noch eine Zählvariable hochzählen, damit dann immer das richtige Element beim Klick auf den Button hochgezählt wird. Gut, das war es jetzt auch schon. Sie sehen, es ist nur ein kleines vorbereitetes Beispiel, um eben den Workflow zu zeigen, wie man mit dem Testmanager und den Entwicklern zusammenarbeiten kann. Wir geben noch einen Kommentar ein. Fixed Remove Item Bug und checken das Ganze ein. Ja, ich möchte diese eine Änderung einchecken. Für die in der ersten Session schon dabei waren, die wissen, das Bild Changes-Fenster vom Gated Check-In bestätigt mir, dass jetzt noch ein Bild am Server durchgeführt wird, um meine Änderungen quasi auch dort zu überprüfen. Wenn wir wieder in die Bildansicht wechseln, um zu sehen, ob mein Gated Check-In auch wirklich durchgeht und meine Änderungen dann sogar, so wie wir den Gated Check-In konfiguriert haben, live deployed werden. Das heißt, nachdem der Build durchgegangen ist, kann der Tester, da werde ich dann meinen Hut gleich wieder aufsetzen, das Ganze gleich nochmal testen, nachdem wir direkt auf ein Testsystem, in dem Fall sogar unser Live-System, deployen. So, müssen wir noch ganz kurz warten.
Warum hat es eigentlich unser Unit-Test den Fehler nicht gefunden? Oder was ist der Unterschied?
Der Unterschied ist, der Fehler war jetzt in der Maske, im User-Interface, und der Unit-Test, der klassische Unit-Test, testet nur Backend-Logik. Hätten wir dort einen Fehler, müsste den der Unit-Test finden. In dem Fall kann das der Unit-Test nicht abdecken, aber man könnte dann aus dem, was ich gerade aufgezeichnet habe, einen sogenannten Coded UI-Test machen, um damit die wichtigsten Tests und Business Cases automatisch auch durchtesten zu können, ohne dass ich manuell davor sitzen müsste.
Genau. Da spielt ja so ein bisschen dieses Action-Recording hinein, aber das werden wir dann gleich noch sehen, was wir damit
ganz
dann
genau
wieder machen.
Gut, das heißt, als Entwickler bin ich jetzt wieder fertig, habe jetzt den Bug gelöst, hoffentlich. Das heißt, der Tester kommt jetzt wieder an die Reihe.
Und muss das Ganze noch einmal durchspielen.
Wir gehen zurück in den Testmanager, haben hier schon das Test-Tab weiterhin ausgewählt und den vorher fehlgeschlagenen Testfall. Sehe hier noch einmal Details zu dem Test, den wir vorher durchgeführt haben, und starte das Ganze jetzt noch einmal. Das heißt, im Unterschied zum ersten Mal haben wir jetzt schon ein sogenanntes Action Recording. Das heißt, das kann ich jetzt wieder verwenden, beziehungsweise auch als Basis, um so einen Coded UI-Test zu generieren und dann im Visual Studio weiterzuentwickeln. Gut, wir starten jetzt den Test. Und nachdem das eigentlich manchmal relativ langweilig ist, kann ich jetzt dieses Action Recording hernehmen, um gewisse Schritte zu automatisieren, sprich der Testfall wird teilautomatisiert. Das heißt, ich habe jetzt die ersten drei Schritte markiert und anstelle diese noch einmal manuell durchzuführen, klicke ich jetzt einfach auf den Play-Button. Und was Sie jetzt sehen werden, ich gebe meine Hände weg vom Laptop, dass diese Schritte automatisch vom Tool abgespielt werden. Und das Tool ist aber auch so intelligent, dass es nicht nur Mauspositionen sich merkt, sondern auch wirklich die Buttons, die ich angeklickt habe. Das heißt, wir sind jetzt mit den Schritten wieder fertig und ich habe den Warenkorb genauso, wie ich ihn vorher hatte, ohne dass ich manuell Eingaben tätigen musste.
Also das heißt, das Action Recording hat alle deine Klicks vorher aufgezeichnet und hat jetzt einfach sozusagen das abgespielt und diese Klicks noch einmal durchgeführt.
Ganz genau. Das geht auch, kann man auch so weitermachen, dass man, wenn man wirkliche Tastatureingaben hat, sich eine Liste mit Parametern hinterlegt und dann gleich mehrere Testfälle hintereinander mit diesen Parametern durchspielt. Das heißt, das ist so eine Teilautomatisierung, die man so erreichen kann.
Das heißt, der Tester spart sich dieses repetitive Eingeben der Testdaten und das eigentliche Überprüfen, ob der Test jetzt erfolgreich ist, das habe ich noch nicht automatisiert, das muss jetzt manuell passieren.
Ganz genau, ja.
Also was mich als Product Owner auch noch interessiert, weil unsere Kunden werden ja auch vielleicht Firefox oder andere Browser verwenden, funktioniert das dann dort auch? Kann ich das dann auch in einem anderen Browser ablaufen lassen?
Ja, ganz klar. Einerseits, weil es in einem anderen Browser natürlich sich vielleicht ganz anders verhält, ja. Und das wird genauso vom Testmanager und vom Testrunner unterstützt, das heißt, man ist hier nicht auf einen Browser gebunden.
Okay.
Gut, so, jetzt haben wir eigentlich den Fall so wie vorher. Ich werde jetzt angeleitet, den Contoso Cloud Explorer zu entfernen und erwarte mir, dass der jetzt auch wirklich entfernt wird, wenn ich als Entwickler das richtig gemacht habe. Und siehe da, die Änderungen haben funktioniert und jetzt kann man da ein grünes Hackerl hergeben. Machen den Testfall jetzt noch fertig wie vorher, das hat auch funktioniert. Und wir schließen den Browser, was natürlich auch funktioniert hat, und beenden damit den Test. Speichern das Ganze ab. Und jetzt haben wir Gott sei Dank eben ein grünes Häkchen und kein rotes X mehr. Das heißt, dieses Feature ist jetzt einmal unter diesem Browser getestet worden. Was auch für uns heißt, das ist der letzte Schritt in der Entwicklung, wir können die User Story eigentlich auf Closed setzen, auf Resolved, um hier dem Product Owner zu signalisieren, das ganze Feature ist entwickelt und es ist auch getestet. Das heißt, ich habe hier das Sprint Board, öffne noch einmal die User Story und setze das Ganze dann. Wir haben Ready for Test noch ausgelassen, das heißt, ich verschiebe die User Story jetzt auf Resolved.
Das Ready for Test ist ja im Standard Template nicht drin, das ist eine Anpassung.
Ganz genau.
Du jetzt an den Template vorgenommen hast.
Ganz genau. Man sieht daran, man kann TFS States anpassen, einfach einfügen, diesen Workflow, der sich dahinter befindet, ändern, um seinen eigenen Prozess quasi im TFS abbilden zu können und hier besser seine Bedürfnisse abzudecken. Gut, wir schließen die User Story ab, sind damit eigentlich soweit mit dem Testing auch fertig. Jetzt abschließend noch eine kleine Gegenüberstellung von Problemen, die wir eingangs der Willi formuliert hat und jetzt, was wir mit dem Tooling gesehen haben, was natürlich nur ein Auszug dessen ist, was man damit umsetzen kann. Für ein strukturiertes Testmanagement ist es wesentlich eleganter und besser, wie ich finde, diese Test-Suites, die Test-Cases zentral im Tool anzulegen, das Ganze automatisch mit den Requirements zu verknüpfen, als irgendwelche Excel-Sheets warten zu müssen, die eventuell dann gar nicht mehr aktuell sind. Also das ist eine wesentliche Erleichterung. Dann auch, wie ich Bugs daraus generieren kann. Ich kann hier automatisch die Informationen, die während dem Testen auftreten, verwenden und dem Entwickler zur Verfügung stellen. Jetzt im Beispiel war es natürlich einfach, nachdem ich Tester und Entwickler in einer Person war, was man in der Praxis normalerweise ja nicht hat. Und hier passt es einfach sehr gut, dass die Informationen automatisch in den Bug übernommen werden und es hier keine Diskussionen mehr gibt, was jetzt durchgeführt wurde und warum der Fehler aufgetreten ist. Oder hoffentlich wesentlich weniger. Und was wir natürlich auch noch jetzt schnell gemacht haben, ist den Bug gefixt und gleich neu deployed, damit der Tester dann testen kann. Und damit haben wir jetzt eigentlich unser Feature, unseren Sprint abgeschlossen. Das heißt, Willi, was müssen wir jetzt noch machen, eigentlich, um den Sprint auch formell abzuschließen?
Ja, also wenn wir jetzt wieder ein bisschen zurückkommen zur Scrum-Methodik. Entwicklung ist fertig, getestet, es funktioniert alles. Jetzt müssten wir das eigentlich mit dem Product Owner gemeinsam uns anschauen. Dazu gibt es das sogenannte Sprint-Review-Meeting am Ende des Sprints. Das heißt, das Team, Scrum Master, Product Owner kommen zusammen, Scrum Master moderiert es. Man schaut sich erst einmal an, was haben wir uns eigentlich vorgenommen für diesen Sprint, welche Ziele haben wir uns definiert, welche Stories haben wir uns vorgenommen und was haben wir tatsächlich erreicht. Also ein klassischer Soll-Ist-Vergleich. Dazu ist auch dieses Sprint-Burndown, was man hier eingeblendet sieht, wieder recht hilfreich, um zu sehen, wie ist das gelaufen in dem Sprint. Also da gibt es ja gewisse Muster, die man beobachten kann. Also wenn das Sprint-Burn die ganze Zeit flach ist und erst zum Schluss nach unten geht, statt linear nach unten geht, dann ist das zum Beispiel ein Zeichen, dass man zu viel parallelisiert hat, zu viele Stories parallel abgearbeitet hat, statt der Reihe nach der Priorität nach.
Kann bei so einem Sprint-Review der Kunde eigentlich auch dabei sein? Also dann, weil der Gerwald ist quasi der Repräsentant vom Kunden, aber macht man das in der Praxis?
Das also hängt ein bisschen von der Projektsituation ab, würde ich sagen. Also wir haben schon gehabt mit externen Kunden, der dabei ist, der die Demo bei der Demo auch dabei ist und sozusagen wie ein sozusagen Gast des Product Owners dabei ist. Es kann auch sein, dass der Kunde geografisch weiter weg ist oder dass die Vertragssituation das nicht so leicht zulässt und dass man das lieber intern macht und der Product Owner dann extra noch zum Kunden geht, um ihm zu zeigen, wie es gelaufen ist. Habe ich beide schon in Projekten erlebt, also kann man nicht generell beantworten. Ja, die Demo habe ich schon erwähnt, das heißt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, am Ende des Sprints wollen wir herzeigen, was haben wir geschafft. Das heißt, das Team macht in der Entwicklungstestumgebung, zeigt dem Product Owner, das ist implementiert worden, das ist die Story, wir haben das alles erfüllt, die Akzeptanzkriterien, wie gefällt dir das, gibt es noch irgendein Feedback, oft sind da nur noch Details, wo der Product Owner sagt, ja, genau so, aber vielleicht doch noch das noch dazu oder ein bisschen anders oder rot statt grün oder wie auch immer. Kleinigkeiten hat man auch bei den besten Akzeptanzkriterien manchmal nicht am Anfang erwähnt oder erst wenn man sieht, weiß man, was man wirklich will und das kann man dann auch wieder in die nächsten Sprintplanung reinnehmen, dieses Feedback. Also Änderungen sind ja nichts Schlechtes in Scrum, sondern etwas, wo man sagt, okay, gutes Feedback, wir bauen das ein. Und dann formell gesehen auch sowas wie eine Abnahme, dass der Product Owner sagt, ja, Akzeptanzkriterien erfüllt, Story implementiert, passt, wir können weitermachen mit dem nächsten Sprint. Ein zweites Meeting, was am Ende des Sprints gibt, ist die Retrospektive. Das ist jetzt eher teamintern, da ist der Product Owner im Normalfall nicht dabei. Da geht es darum, dass das Team sich verbessert. Kontinuierliche Verbesserung ist ein wichtiges Prinzip in agilen Methoden. Das heißt, man macht das nicht wie früher in klassischen Projekten, dass man am Ende des Projekts sich zusammensetzt, was können wir im nächsten Projekt besser machen, sondern man versucht wirklich in diesen relativ kurzen Zyklen herauszufinden, was ist gut gelaufen, man kann sich auch ein bisschen loben, was ist nicht gut gelaufen und was ziehen wir daraus für Konsequenzen, was wollen wir vielleicht, keine Ahnung, wollen wir unsere Testautomatisierung verbessern, dass wir mehr automatisieren, wieso kann so ein Fehler passieren, obwohl wir einen Unit-Test gehabt haben, was können wir da methodisch besser machen, dass in Zukunft solche Fehler nicht passieren, wie können wir effizienter arbeiten, das ist eine Diskussion, die das Team auch regelmäßig führt und wo dann auch gewisse Follow-ups definiert werden, wer kümmert sich darum oder was machen wir in Zukunft anders oder müssen wir unsere Definition of Done vielleicht anpassen, wenn das nicht so gut funktioniert hat, also das sind so Diskussionen, die man Ende des Sprints führt.
Ganz genau.
Okay, der Sprint ist abgeschlossen, das Ding ist
jetzt... Ich habe die Demo gesehen.
Du hast die Demo gesehen, es passt, ja. Und eigentlich, irgendwann soll es ja auch in Betrieb gehen.
Genau.
Das heißt, du erzählst uns ein bisschen was jetzt
genau. Wir haben ja eigentlich in unserem Projekt schon eine sehr enge Integration auch in den Betrieb gehabt. Wir haben es ja gleich live deployed und dort auch unsere Fehler ausgebessert, die dann auf der Webseite sofort verfügbar waren. Ist vielleicht nicht in jedem Projekt so oder nicht in jeder Organisation so. Das heißt, mit dem Abschluss des Sprints ist es eigentlich nicht vorbei, weil ich hätte ja gerne auch noch eine kontinuierliche Verbesserung meiner Applikation, sofern es da irgendwelche Punkte gibt, und möchte ja auch noch aus dem Betrieb lernen, was meine Applikation betrifft. Dazu gibt es einen Begriff, auch ein Kunstwort am Markt, das nennt sich DevOps. Steht für Developer Operations, also das heißt diese Integration zwischen Entwicklung und Betrieb, die eben sicherstellen soll, wenn ich auf welche Art und Weise auch immer dann eine Applikation in den Betrieb übernommen habe, sei es über ein automatisiertes Deployment oder dass dort jemand effektiv die Software auf ein Produktionssystem aufgebracht hat, dass ich hier Feedback bekomme. Das kann ich jetzt auf verschiedene Art und Weise erreichen. Auf der einen Seite, wie gesagt, möchte ich als Entwickler auch Fehler aus dem Betrieb kennenlernen, möchte die Chance haben, diese auch zu korrigieren. Das heißt, ich habe dort dieselben Anforderungen an Nachvollziehbarkeit und die Möglichkeit, auch den Fehler zu analysieren. Ich habe vielleicht auch als Entwickler in meiner Applikation, und diese Möglichkeit gibt es auch, Performance-Counter implementiert, wo ich sage, wenn die Applikation eine bestimmte CPU-Last, bestimmte Memory-Auslastung generiert oder überschreitet, dann hätte ich dort entsprechend gern ein Warning oder eine Notification, weil das auf ein baldiges Problem mit der Applikation hindeuten könnte. Es gibt auch eine Integration mit klassischen Betriebswerkzeugen, also in der Microsoft-Welt wäre das der System Center Operations Manager und der Team Foundation Server. Die haben eine gemeinsame Schnittstelle, über die sie Daten austauschen können. Gerade im Webbereich liefert mir ja hier der Webserver in einer ASP.NET-Applikation auch sehr umfangreiche Fehlermeldungen. Das wäre ja schade, wenn die verloren gehen würden und wenn ich die nur in einem Betriebstool irgendwo eingeloggt hätte und als Entwickler keinen Zugang habe. Das heißt, diese Integration bietet mir dann die Möglichkeit, auch solche Fehler im Team Foundation Server bekannt zu machen, einem Entwickler diesen Fehlerreport zuzuweisen, und er hat eigentlich die umfangreiche Information, mit der auch eine Nachvollziehbarkeit gewährleistet ist. Für besonders hartnäckige oder schwierige Fehler gibt es auch noch eine Funktionalität im Visual Studio, die nennt sich unter Markennamen IntelliTrace. Unter IntelliTrace kann man sich jetzt nicht viel vorstellen. Ich sage immer dazu unter Anführungszeichen, das ist eine Art historisches Debugging. Das heißt, wenn ich einen Fehler jage, der nur sporadisch auftritt und typischerweise um 3 Uhr in der Früh, wenn ich jetzt nicht gerade die Möglichkeit habe, die Applikation zu beobachten, dann habe ich mit dem IntelliTrace die Möglichkeit, quasi zurückzugehen, historisch mir den Fehler anzuschauen, durch die historischen Daten zu debuggen, um damit auch einen schwierig nachvollziehbaren Fehler zu analysieren. Mit Visual Studio 2012 sind wir an der Ecke so weit, dass auch diese Funktionalität in der Produktion einsetzbar ist. Also das heißt, wir haben dann nochmal einen sehr, sehr geringen Overhead für diese Funktionalität im System und fügen da zwischen 2-5% CPU-Last hinzu, womit man das auch temporär dann mitlaufen lassen kann und eben dort etwas schwierige Fehler nachvollziehen kann.
Das heißt, das kann man so vorstellen, dass ich eigentlich am Production-Server ein Debugging machen kann, ohne dass ich dort Visual Studio laufen habe?
Nein, ich habe am Produktionsserver einen Agent laufen, den muss ich auch nicht installieren, also den muss niemand im Betrieb dort jetzt durch ein Setup gehen. Das heißt, ich verunreinige mir die Produktionsumgebung quasi unter Anführungszeichen nicht, sondern ich habe dort nur den Aufruf eines Agents, der sammelt mir diese Daten. Und ich habe dann mit einem Visual Studio Ultimate die Möglichkeit, diese gesammelten Daten zu analysieren und quasi historisch auch dann im Visual Studio als Entwickler diese Daten zu debuggen. Das heißt, der Betrieb übergibt mir dann diese gesammelte Information von dem Agent und ich habe dann die Möglichkeit, das zu analysieren. Also eigentlich eine sehr saubere Lösung auch in der Integration mit dem Betrieb. Super. Ja, das vielleicht zum Betrieb, also im Application Lifecycle Management, der Betrieb, wie gesagt, auch vollwertig eingebunden, eine sehr wertvolle Informationsquelle, auch um die Qualität der Applikation weiter zu verbessern. Gut, schauen wir vielleicht noch, schauen wir noch einen Schritt weiter. Ich habe jetzt hier noch zusammengefasst einige Lösungen, die wir auch im Zuge unseres Projekts diskutiert haben oder wo wir drüber gestolpert sind, über die wir noch nicht so im Detail gesprochen haben. Ich habe hier vier Problemstellungen noch einmal zusammengefasst und wie man das vielleicht auch ganz gut lösen könnte. Auf der einen Seite, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, wenn ich auch externe Mitarbeiter in meinem Team habe, also wir haben heute nur den René gehabt, sogar als Tester und Entwickler, aber sagen wir, wir hätten hier auch vielleicht auch noch freiberufliche Mitarbeiter oder externe gehabt. Wie kann ich die sehr gut in ein Projekt einbinden und auch in diesen funktionalen Kreislauf? Da würde sich zum Beispiel das Team Foundation Service anbieten. Das ist ein Software-as-a-Service-Angebot, was über das Internet konsumierbar ist. Das heißt, der Team Foundation Server wird dort als Service offeriert. Ist sogar bis 5 Benutzer gratis. Das heißt, die ersten 5 Benutzer in einem Projekt sind kostenlos. Ist auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, wie Sie den Team Foundation Server und das, was wir heute gezeigt haben, ausprobieren können, ohne jetzt hier aufwendige Installation einer Infrastruktur vorzunehmen, und kann hier sehr gut die Kommunikation auch zwischen internen und externen Ressourcen ermöglichen. Beziehungsweise haben wir auch in Projekten schon gesehen, dass das dann herangezogen wird, um auch Source Code einem Kunden zur Verfügung zu stellen oder mit einem Kunden zu teilen. Ja, erreichbar ist es unter tfs.visualstudio.com. Dort können Sie sich einen Account anlegen, ist in wenigen Minuten einsatzbereit. Beim Testen, glaube ich, ist so oft eine Frage, wir haben den Test Runner gesehen beim René, also das Produkt, was hier uns unterstützt, die einzelnen Testfälle abzuarbeiten, was den Bildschirm geteilt hat in so ein Drittel Testtool, zwei Drittel unsere Applikation, die wir dann durchgespielt haben. Ist das heute ein Client, der installiert wird zum Testen? Ja, das ist heute eine Applikation, der Microsoft Test Manager, wie wir gesehen haben. Wir verbessern aber auch unser Visual Studio kontinuierlich, haben dort auch einen agilen Ansatz und haben seit dem Erscheinen von Visual Studio 2012 schon zwei Updates herausgebracht, beziehungsweise ist das zweite Update gerade in Beta. Und da ist auch der Testmanager dann im Webinterface abgebildet. Das heißt, wenn Sie sich für das Team Foundation Service registrieren, dann sehen Sie dort auch schon diese Funktionalität als Beta abgebildet im Webinterface vom Team Foundation Server. Wir haben heute auch darüber gesprochen, über Fachabteilungen und wie testen wir. Wie machen wir die Demo zum Beispiel für mich als Product Owner? Dafür brauchen wir ja auch Software und eine Testumgebung. Was uns dort zur Verfügung steht, ist die MSDN, das steht für Microsoft Developer Network, ist ein Zusatz zum Visual Studio. Da drinnen enthalten ist eine Softwarebibliothek mit allen Microsoft-Produkten, die ich für Test-, Entwicklungszwecke, Supportzwecke, Evaluierung einsetzen kann. Das heißt, damit kann ich mir so eine Testumgebung aufbauen, um dem Product Owner dann auch das zu demonstrieren, beziehungsweise ich verwende sie selber in der Entwicklung und für meine Tests. Und die Fachabteilung beziehungsweise der Endbenutzer darf zum Zweck eines Abnahmetests, also das, was wir auch im letzten Schritt dann gesehen haben, auch ohne eine MSDN-Lizenz besitzen zu müssen, auf diese Testumgebung zugreifen. Das heißt, es ist etwas, wo wir auch den Kreislauf lizenztechnisch sehr stark unterstützen. Wir haben ja selber heute unsere Testumgebung oder unsere Demo-Umgebung in der Cloud abgebildet. Es läuft ja auf einem virtuellen Image auf Windows Azure, wie im ersten Teil ganz kurz beschrieben. Das ist aber generell auch etwas, was ich nutzen kann für meine Tests und für meine Demos gegenüber dem Product Owner. Das heißt, wenn ich keine eigene Hardware dafür habe oder nicht in eigene Hardware in mein Projekt investieren möchte oder kann, dann habe ich dort eine sehr, sehr umfangreiche und auch sehr, sehr leistungsstarke Plattform zur Verfügung, wo ich mir auch für einen beschränkten Zeitraum, das wird stundenbasiert abgerechnet, dann eine Umgebung aufbauen kann, um eben gerade solche Themen wie zum Beispiel Testen und Demonstration abzubilden, dann die Möglichkeit bekomme, das zu sehr günstigen Kosten zu machen. Das heißt, ich kaufe mir nicht 5 Server, sondern ich miete mir einfach für einige Stunden 5 Server aus der Cloud. Mhm. Gut, das sozusagen, um das Thema rund zu machen. wenn wir in Richtung Abschluss unserer Folien hier noch schauen, wodurch ergibt sich Geschäftserfolg? Wir haben ja am Beginn mit dem ein oder anderen auch vielleicht kritische Situation begonnen, die jeder von uns schon einmal erlebt hat. Ich hoffe, wir haben heute gemeinsam in dem Vortrag gezeigt, wie wir diese Situationen umgehen können, wie wir schauen können, dass diese Situationen nicht auftreten. Und dadurch ergibt sich die Frage, was haben wir jetzt anders gemacht? Wodurch ergibt sich Geschäftserfolg in Softwareprojekten? Was ist das, was wir heute getan haben? Auf der einen Seite haben wir Anforderungen umgesetzt in der richtigen Priorität. Also wir haben den Product Owner auch gefragt, das ist die Zeit, die uns zur Verfügung steht. Was ist das wichtigste Feature, was du umgesetzt haben musst oder möchtest? Ist das überhaupt noch das richtige Feature, an dem wir arbeiten? Also das heißt, Umsetzung der Anforderungen mit der richtigen Priorität ist vielleicht eins dieser Punkte auf unserem Rezept. Wir haben gezeigt einen strukturierten Ablauf im Projekt mit klaren Schritten und Aufgaben. Wir haben klare Rollen gehabt. Wir haben die Aufgaben klar beschrieben und sind die, glaube ich, sehr strukturiert durchgegangen und haben die strukturiert bearbeitet. Wir haben auch miteinander kommuniziert, war jetzt sehr einfach, nachdem wir alle an einem Tisch gesessen sind, aber wir haben mit den Meetings gezeigt, mit dem Task Planning, mit dem Daily Stand-Up, dass hier ein sehr reger Informationsaustausch im Projekt bestehen muss, eigentlich nicht kann, sondern bestehen muss, und dass wir den auch über einen Team Foundation Server sehr gut dokumentieren können. Das heißt, dass wir auch, wenn wir jetzt nicht am selben Tisch sitzen, ein Vorteil vielleicht dieses elektronischen Boards ist, dass das nicht eine Pinnwand mit Post-its dann in einer Niederlassung oder in einer Lokation ist, sondern dass dann alle die Möglichkeit haben, elektronisch auf dasselbe Board zuzugreifen, denselben Informationsstand haben, dass das eben eine elektronische Abbildung der Post-its ist, was mir den Vorteil gibt, auch in geografisch verteilten Teams arbeiten zu können oder vielleicht auch in unterschiedlichen Zeitzonen oder zu unterschiedlichen Zeiten. Und dass wir auch über die sehr umfangreiche Reporting-Funktionalität vom TFS, die wir heute nicht so intensiv hergezeigt haben, auch die Möglichkeit haben, das Management und den Product Owner jederzeit zu informieren. Ja, ich glaube auch, wir waren ein gut eingespieltes Team. Also besonders gut war die Zusammenarbeit zwischen Entwicklung und Test.
Richtig.
Die hat wirklich nahtlos funktioniert. Aber wir haben auch hoffentlich gezeigt, dass die Integration der verschiedenen Rollen und die Kommunikation dazwischen ein wesentlicher Teil zum Geschäftserfolg ist. Und auch die Möglichkeit mit der Retrospektive, ja, entschuldige, du hast mich da gerettet, und dem Abschluss des Sprints auch die Möglichkeit ist, hier eben zu lernen und aufgrund des strukturierten Vorgehens auch dieses Gelernte in einem zukünftigen Projekt wieder einzubringen. Ja, wenn wir Ihnen Geschmack gemacht haben, in dieses Thema ein bisschen tiefer einzusteigen, dann gibt es hier noch die Möglichkeit, zusätzlich Informationen zu bekommen. Auf der einen Seite starten wir in Kürze eine Initiative, die nennt sich No More Bugs. Das heißt, wie können wir Fehler in Projekten möglichst vermeiden? Es geht da sehr stark um Testing und die Testansätze, die wir heute einmal in einem groben Überflug gezeigt haben. Das heißt, hier wird sowohl Anecon als die TechDoc entsprechend Workshops in dieser Kampagne anbieten. Die ersten Termine dazu sind schon geplant. Mit dem Praxis-Update der Anecon werden wir auch das Thema, was wir heute sehr theoretisch und mit einem einfachen Beispiel hergezeigt haben, mit einem realen Kunden und einem realen Kundenbeispiel herzeigen. Das heißt, die Anecon hat hier auch in einem Kundenprojekt sehr erfolgreich diese Prinzipien verwendet und angewandt, und der Kunde wird hier auch Rede und Antwort stehen am 18. April zu diesem Thema.
Ganz genau.
Ja, auch ein weiterer Testworkshop hier noch im Programm. Und wenn Sie sich an Scrum näher interessieren oder auch die Scrum-Rollen sich näher anschauen möchten, also wenn Sie eine Aufgabe in einem Projekt wahrnehmen möchten, wie sie heute der Willi gezeigt hat, dann gibt es den Certified Scrum Master oder das Certified Scrum Master Training. Und wenn Sie so ein bisschen wie ich sein wollen, dann gibt es auch noch den Certified Scrum Product Owner. Da kann man auch sozusagen ein bisschen das Verhalten und die Do's und Don't-Do's eines Product Owners entsprechend lernen kann. Ja, zur Q&A fehlt uns leider wieder das Publikum heute beim Webcast, außer der Kameramann hat eine Frage, er schüttelt den Kopf. Nein, da waren wir vollständig klar. Wir können Ihnen an dieser Stelle nur anbieten, dass Sie uns per E-Mail kontaktieren, wenn Sie nicht direkt am Microsoft Day 2013 in der Hofburg waren. Und wir haben vielleicht noch Zeit für die ein oder andere Frage bei uns im Team, die wir hier kurz bearbeiten können. Etwas, was ich mir hier aufgeschrieben habe, ist, wir haben ja heute verschiedene Testarten kennengelernt, ja. Wo für mich noch so ein bisschen übrig geblieben ist, welche Testarten verwende ich denn vorwiegend für was? So gibt es so eine typische Applikation, die dann mit einer Testart besser funktioniert als eine andere? Also ich stelle mir vor, zum Beispiel ein Automat oder eine Fahrkartenmaschine wäre zum Beispiel irgendwas in Richtung Coded UI, weil da habe ich ja ein Interface vielleicht mit einem Touchscreen am Bahnhof, was ich damit ganz gut abtesten könnte.
Ganz genau. Klassisch, wenn man in der Library-Entwicklung ist, sprich produziere irgendein Framework zum Beispiel, dann nehme ich natürlich keinen Coded UI-Test. Da mir das User-Interface fehlt, beziehungsweise wird sich dort auch herausstellen, dass ich sehr viel automatisieren muss, wenn ich so iterativ entwickle. Dahingehend empfiehlt es sich auch für Anwendungen, die ein User-Interface haben, eine Webseite zum Beispiel, die wichtigsten Use Cases, die wichtigsten Business Cases eigentlich mit so Coded UI Tests abzudecken, um hier auch automatisches Regressionstesting zum Beispiel machen zu können. Also das ist ganz klar die Empfehlung dahingehend. Einerseits, man kann natürlich sehr viel automatisieren, was natürlich dann in gewisser Weise den Rahmen sprengt und auch das Budget etwas sprengen wird, aber hier muss man einfach gut abwiegen können, was sind meine wichtigsten Business Cases, um die möglichst automatisiert testen zu können.
Genau, wir haben ja heute auch gesehen, also wir haben ja budgetär heute Testing sehr viel Zeit gewidmet, nämlich den ganzen zweiten Teil, haben wir aber auch ein paar Möglichkeiten kennengelernt mit dem Replay in unterschiedlichen Browsern, genau, wo man da Kosten im Testen einsparen kann. Ich glaube, das ist eine tolle Geschichte. Für den Willi habe ich vielleicht noch eine Frage bezüglich der Scrum-Rollen. Ich weiß nicht, wie gut wir heute alle unsere Rollen gespielt haben, da bist du wahrscheinlich eher der Experte. Was wäre so eine typische Anforderung an einen Scrum Master oder an einen Product Owner oder wer kann solche Rollen wahrnehmen in einem Kundenprojekt?
Ja, also Scrum Master sollte einerseits einer sein, der nach außen in der Organisation ein gewisses Durchsetzungsvermögen hat, ja? Also gerade wenn es darum geht, Probleme, die das Team hat, in der Organisation zu beheben. Andererseits aber auch jemand, der dem Team gegenüber selbst auch diese Selbstorganisation zulässt. Also ein klassischer Projektmanager, der sozusagen alles vorgibt und der das gewohnt ist, alles vorzugeben, ist vielleicht auch ein bisschen falsch. Aber wenn er sich in der Hinsicht ein bisschen zurücknehmen kann und sozusagen seine klassischen Projektmanagement-Skills mehr in Richtung der Organisation ausleben kann, dann kann das ganz gut das Scrum Master sein. Wir haben aber auch gute Erfahrungen gemacht mit Entwicklern, Senior Developern, Architekten, die mehr aus der Entwicklung kommen, dass die dann auch gegenüber dem Team sehr gut diese Scrum-Rolle abdecken können und vielleicht gegenüber der Organisation dann sich da noch ein bisschen aufbauen müssen. Also das ist beides möglich, kann sozusagen mehr aus dem Projektmanagement, kann aber auch mehr aus der Technik kommen. Also es geht eigentlich mehr um die Soft Skills als um die Hard Skills in dem Fall. Beim Product Owner ist natürlich wichtig, wenn der mit vielen verschiedenen Stakeholdern verhandeln muss, Prioritäten setzen muss, dass der auch gewisse Soft Skills hat, organisatorische Skills, Verhandlungsskills und was auch wichtig ist, analytische Skills, weil der ist eigentlich der für die Anforderungen verantwortlich ist, der die Akzeptanzkriterien definieren soll. Also der sollte auch ein analytisches Denken haben und sowohl Verständnis für die Business als auch für die IT-Seite haben, also auch jemand, der klassischerweise Anforderungsanalyse gemacht hat, passt da ganz gut.
Muss aber kein Techniker sein, denke ich.
Überhaupt nicht. Ne?
Okay. Aber das ist auch etwas, was man dann in diesen Certified Scrum Master und Product Owner Kursen lernen kann? Oder was passiert da drinnen?
Ja, also es wird vorgestellt, was das Rollenbild ist, ja, die Soft Skills, und es wird dann nicht darauf eingegangen, dass beim Scrum Master vor allem auf den gesamten Scrum-Prozess, den der Scrum Master ja leben, moderieren muss, schauen muss, dass der vom Team gelebt wird. Und beim Product Owner geht es dann natürlich auch um die analytische Seite, wie schreibe ich User Stories, wie kann ich die runterbrechen dann auf Details.
Okay, Super, ja, damit sind wir heute, glaube ich, am Ende. Herzlichen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, wenn Sie den Microsoft Day verpasst haben und vielleicht auch ein Beispiel etwas mehr aus der Praxis mit einem Kunden noch sehen wollen, würde sich anbieten, der Workshop von der Annecon am 18.04. Sonst danken wir recht herzlich für die Aufmerksamkeit und stehen auch unter der E-Mail-Adresse dann weiterhin noch zur Verfügung. Danke für Ihre Agilität.
Danke.